herzlich willkommen zur Sonderfolge vom Piratencast. Wir haben diese Folge hier mal dazwischen geschoben. Mit dem Sonderthema Brücken heute. Und wenn ich wir sage, dann meine ich einmal dich, Martin.
Ja.
Und auch mich.
Dass du mich hier schön einführst. Ich habe so im Kopf, ich wollte eigentlich gerade singen. Über sieben Brücken musst du gehen. Weil wir haben ja sieben Brücken heute.
Ja, so. Über die wir reden müssen. Oder wollen.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende. Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.
Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin im Stadtrat, mache seit 15 Jahren nichts anderes als Straßenbrückentunnel und habe halt ein profundes Wissen aus der Vergangenheit und das ergänzt sich jetzt heute mit deinem aktuellen Wissen, weil du bist ja auch Spezi, ne?
Ja, genau. Also ich bin Pascal, ich bin im Vorstand von Piraten Dresden und ja, ich tue mich schon seit einigen Jahren jetzt so mit, Bau in der Stadt und so fort, öffentlichen Nahverkehr und wie man das dann gestalten, optimieren, ändern kann, beschäftigen und habe da auch so ein bisschen ein Faible dafür und dadurch auch in den letzten Jahren einiges an Sachen aufgeschnappt, mitgesammelt. Ja.
Ja, ich muss ja auch sagen, immer wenn ich mit dir rede und wir Sachen aushacken, das ist ja wirklich immer so ein 1+1, das ist mehr als 2 Moment.
Ja, es ergänzt sich irgendwie immer sehr, sehr gut. Das Gefühl habe ich auch.
So Beavis und Butthead, Pinky und Dingsbums, Dick und Doof.
Naja, es ergänzt sich immer super, finde ich auch.
Die zwei Musketiere.
Das die dritte haben wir abgestoßen.
Naja, gut. Wir haben 7 Brücken vor uns, ne? Also, ich lese mal einmal vor, damit wir wissen. Wir haben Carola, Carola, Carola. Dann haben wir die Notzener Brücke, dann haben wir Königsbrücker Straße am Industriegelände, dann das Good Old Blaue Wunder, die Marienbrücke und was da immer wieder nicht klappt, die Augustusbrücke und schließlich die Waldschlösschenbrücke. Also 7 Brücken. Ja, let's go. Mach du mal Aufschlag. Wir fangen an mit was?
Ja, mit der Carola-Brücke. Wer schon länger den Podcast hört, der weiß, es ist mein Spezialthema. Ich verfolge es seit dem Einsturz. Ja, und jetzt geht es um den Wiederaufbau, ne Martin?
Ja, der Stadtrat hat ja beschlossen, 4-mal das Gleiche zu bestellen. Und vor 2 Wochen war ja die erste Runde der öffentlichen Vorstellung. Soll sich jetzt in irgendein Beteiligungsverfahren anschließen. Und um es schon mal vorwegzunehmen, es ist nicht genau 4-mal das Gleiche rausgekommen. Also vielleicht gibt es doch tatsächlich irgendwas zu entscheiden. Und ich war da und du warst da, aber ich schlage vor, ordne doch mal jetzt die 4 Vorschläge, die 4 Anplanungen, die Skizzen, ordne das mal ein, was es da so gibt und worüber wir uns dann im Sommer unterhalten werden, wir alle.
Genau, also ich war auf der öffentlichen Vorstellung des Ganzen gewesen. Es gab danach noch eine Podiumsdiskussion, mit der war ich leider nicht mit dabei. Aber du warst ja da mit gewesen. Das heißt, wir haben beide insgesamt einmal alles mitbekommen, was man so mitbekommen kann, würde ich sagen.
Ja, ich hatte ja sogar noch das Präludium. Ich bin ja in diesem
Carola-Gremium
als Stadtrat. Und da hatten wir vorneweg schon mal 2 Stunden. Also ich hatte den ganzen Tag von 14 bis 22 Uhr hatte ich Carola an dem Tag.
Bis es aus dem Halse heraushing. Ja. Nein. Also die 4 Architekturbüros, die ja beauftragt wurden, die hatten dort alle ihren kleinen Stand aufgebaut gehabt. Ganz am Anfang war da noch ein Stand von der Stadt Dresden gewesen, wo man sich mit den ganzen grundlegenden Infomaterial informieren konnte, wo nochmal so da stand, was ist jetzt festgelegt, was ist jetzt noch machbar, gestaltbar. Und da kam raus tatsächlich, die Gestaltungsspielräume, sie sind ein bisschen groß, wobei aber auch teilweise manches so ein bisschen Widersprüchlichkeiten drin waren, fand ich auch so. Weil dann zum Beispiel so hieß so, halt eben zum Beispiel, es muss ein Ersatzbau neubaufähig sein, aber es ist viel Spielraum bei den Brückenpfeilern wiederum möglich und also, okay. muss ich sagen, bin ich aber nicht der Experte, um das einzuschätzen, ob das jetzt alles so dort wirklich in Einklang zu bringen ist, wie es dort stand. Auf jeden Fall, die vier Büros haben sich mehr oder weniger daran gehalten, schon mit ihren so groben Ideen, die durchgesickert sind. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Büro an, was am wenigsten irgendwie konkreten hatte, und das war das Büro Grassl. Und die haben tatsächlich sich wirklich darauf auf Bürgerbeteiligung konzentriert. Also was Konkretes von denen gab es jetzt nicht zu sehen, sondern die hatten wirklich nur so Aushänge gehabt, wo man so dann mit so Kleopunkten sagen konnte, ja, das finde ich gut, das finde ich gut, das ist mir wichtig, das ist mir nicht so wichtig. Aber irgendwie was groß vorgestellt haben die jetzt nicht. Die haben es wirklich so diesen sehr, sehr starken Fokus einfach nur gelenkt, so, ja, was wollt ihr denn als Bürgerinnen und Bürger? Ja, also da ist man wirklich noch ein bisschen sehr im Düsteren. Oder? Hattest du noch was anderes?
Ja, also ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja schon das Privileg, das vorneweg 2 Stunden vorher mir anzugucken. Und da waren wir halt in so kleinen, so, man muss wissen, dieses Carola-Gremium, da sind ungefähr 20 Personen drin. Wir wurden also dann aufgeteilt in 4 Gruppen A5. Und dann sind wir halt alle 4 Stationen durchrotiert. Und das Grassl-Büro hat wirklich mehr oder weniger absolut nichts gezeigt. Und die Diskussion war auch mehr oder weniger nur so irgendwie auf der Metaebene. Also eigentlich hat man da überhaupt nichts gelernt. Und ich habe mir nur gedacht, also entweder haben die wirklich nichts gemacht oder die kommen hinten raus halt mit dem Hammerentwurf. Ja, man kann eigentlich nicht viel dazu sagen zu den Kollegen, weil die haben nichts gezeigt. So. Also wir haben absolut hier Operational Secrecy oder wie das heißt, OPSEC, haben halt wirklich alles ja, im Verborgenen gelassen und einen mit so Fachwort-Bingo zugehauen.
Also das heißt, im Mai, dann, wenn die großen Entwürfe wirklich vorgelegt werden, dann ist das wirklich noch so eine absolute Katze im Sack, wo man sich noch nicht so was wirklich vorstellen kann.
Genau, die wollen halt, die laufen jetzt hinter dem Trotz hinterher und wollen auf der Zielgeraden wahrscheinlich überholen.
Das ist eine Möglichkeit, das ist auch eine Taktik. Also wir sind auf jeden Fall da noch gespannt, was da bei denen rumkommt. Gehen wir weiter zu TSSB. Die haben gleich schon mal 3 Varianten hingelegt, wo sie meinten, die haben wir alle mal uns angeguckt und die haben alle so ihre verschiedenen Vor- und Nachteile. Und zwar, die hatten tatsächlich ein Modell, das war 4-spurig mit einer Tram in Mittellage. Dann hatten sie noch eins, was 2-spurig war mit einer Tram in Mittellage und eins mit 4-spurig mit Tram in Seitenlage. Und von dem, was die Vorgaben der Stadt sind, entspricht es nur das 4-spurige mit Tram in Seitenlage dem, weil es ist vorgeschrieben, 4 Autospuren und die Tram in Seitenlage. Weil warum die auch mit der Tram in Mittellage geplant haben, hat sich mir auch nur so bedingt entschlossen. Also die hatten was davon erzählt mit, ja, man kann dann die Verkehrsführung auch optimieren dann, auch wenn man in Zukunft dort irgendwie den Straßenzug und so umbaut. Aber das Ding ist, auf der gesamten Achse vom Nürnberger Platz bis zum Albertplatz, diese, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, aber es sind bestimmt mehr als 5 Kilometer, liegt die Straßenbahn komplett in Seitenlage. Das heißt, man müsste einmal vor der Carola-Brücke auf der einen Seite dann die Tram einmal verschwenken in Mittellage und die Straße überqueren lassen und dann am Carola-Platz auch nochmal verschwenken, wieder in Seitenlage, um, wenn man eventuell irgendwann mal den gesamten Straßenzug umbaut, um das dann alles mal zu ändern, wo ich mir dann auch so sage, so, naja, selbst wenn man irgendwann mal auf die glorreiche Idee kommen sollte, tatsächlich die St. Petersburger Straße schmaler zu bauen, kann man die Tram ja trotzdem in Seitenlage lassen, so wie es heute ist. Also hat sich nicht ganz ergeben, warum die jetzt zumindest in Mittellage da machen wollten. Aber sie haben halt eben schon mal dann so 4 Modelle gezeigt, aber halt eben da ging es dann eher wirklich um die Spurführung und alles und weniger schon um die konkrete Gestaltung, was die vorgelegt haben.
Ja, also abgesehen davon, dass sie relativ hübschen, historisierenden Brückenzug konstruiert haben. Hübsch halt, wenn man historisierend hübsch findet, so wie ich zum Beispiel. Aber das Grundproblem der Carola, wir können es ja an der Stelle jetzt mal als Einschub einfügen, Das Grundproblem ist ja, dass der Stadtrat 4 Büros beauftragt hat und allen 4 Büros ins Stammbuch geschrieben hat, als Voraussetzung, dass es eine 4-spurige Autoführung geben soll. So. Und das führt halt dazu, dass wir 4 Autospuren plus 2 Bahnspuren haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 6 Spuren. So. Und das macht die Brücke natürlich sehr voluminös und sehr groß. So. Das ist das eine Problem. Und ich war in der kleinen Gruppe, wo halt auch CDU und AfD drin waren. Und die haben natürlich und Team Zastro. Zastro selber, also Holger Zastro, und die haben jedes Mal darauf abgezielt, der Stadtrat hat ja beschlossen, demokratisch hat der Stadtrat beschlossen, dass wir 4 Autospuren haben, alles drunter geht nicht. So, das ist halt das eine Problem. Das andere Problem ist, dass der Stadtrat ja explizit ausgeschlossen hat, dass wir uns mit dem Umfeld der Brücke befassen sollen. Ne?
Genau.
Und das ist jetzt die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, die auch dieses Büro aufgeworfen hat, gehört halt dazu, wie man in Zukunft den Verkehr durch die Innenstadt denkt, wie man ihn lenken will, leiten will und wie viel Verkehr da überhaupt ist. Weil theoretisch wäre es ja denkbar, vom Albertplatz kommend über die Albertstraße auf der Straße zu fahren, und dann einfach geradeaus über die Brücke auch auf der Straße zu fahren, um dann später sozusagen, wenn wir dann dieses ganze riesige Areal von der Synagoge bis zum Hauptbahnhof, wenn wir das mal angehen, dort halt mit der Straßenbahn irgendwie durchzufahren. Ne? Aber dadurch, dass man halt gesagt hat, nein, wir beschäftigen uns nur mit 4 Spuren für die Autos und nur mit der Brücke selber, die Anschlüsse auf beiden Seiten sind uns egal, dadurch entsteht jetzt dieses Problem. Und bei diesem Büro hat man halt jetzt schon leise anklingen hören, dass es vielleicht nicht die schlauste Idee war, 4 Spuren plus 2 Bahnspuren zu fordern, weil sie halt auf der einen Seite innerhalb der Parameter sind, die haben eine Brücke, wo 6 Spuren drauf passen. Sie können aber auch variieren, also die haben auch sehr die Flexibilität ihrer Straßenplanung hervorgehoben, dass man also jetzt 6-spurig planen kann und in Zukunft dann das auch anders machen könnte. So. Hm. Aber dann baut man natürlich erstmal eine Brücke für 6 Spuren. So. Und dann bezahlt man auch erstmal eine Brücke mit 6 Spuren. So. Und ja, das wird dann jetzt für die Zukunft, und wir werden das bestimmt noch öfter ansprechen, halt das zentrale Problem sein. Wir haben einfach relativ sehr, sehr enge ein Korsett an Voraussetzungen zur Planung und das kollidiert dann bei den einzelnen Büros eventuell an der Realität. Und bei dem Büro hat man jetzt halt gesehen, die bewegen sich innerhalb der Parameter, aber versuchen so ein bisschen daraus auszubrechen.
Ja, ich kann mal ganz kurz schauen. Ich glaube, ich habe auch noch den Flyer mit dazu, wo nochmal die ganzen Korsettmerkmale zusammengefasst waren. Ich kann ihn mal ganz kurz noch schnell holen. Genau, hier, da gab es diesen Aushang mit was steht fest. Das war eingeteilt halt eben in 6 Punkte. Städtebau, also sollten Städtebau passen, Altstadt und Neustadt sollen gut verbunden werden, wichtige Sichtachsen frei halten, hohe Aufenthaltsqualität. Technik und Verkehr, Brücke soll robust, langlebig wartungsarm sein, die 4 Fahrspuren halt eben. Alle Verkehrsteilnehmer sollen sicher, barrierefrei unterwegs sein und die Straßenbahntrasse soll weiter in Seitenlage geführt werden. Das ist halt eben das, was er jetzt da gerade hat, dass das da auch dagegen spricht. Also, weil ich sagen muss, selbst wenn man das umgestalten würde, die Straßenbahn trotzdem in Zukunft auch in Seitenlage zu behalten, finde ich sogar ganz sinnvoll, weil die dann auch entkoppelt ist vom motorisierten Individualverkehr. Dann ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand, Kosten. Die Planung muss zeigen, dass die festgelegte Kostenobergrenze, also diese ominösen 140 Millionen, eingehalten werden kann. Ja, da kannst du, glaube ich, auch noch ein bisschen was dann dazu sagen, Martin, ne?
Ja, also man kann sich ja vieles wünschen, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gerne ein qualitativ wirklich hochwertiges Fahrrad mit sehr guter Schaltung, es darf aber nicht mehr als 200 Euro kosten. So, Wie macht man das? So, ne? Da kann man dann ewig drauf rumreiten, wenn jetzt jemand Vorschläge macht, welche Fahrräder man kaufen könnte und sagen, ja, das ist aber nicht hochwertig, das hat keine hochwertige Schaltung, bla 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 bla, aber es kostet halt mehr als 200 Euro. So, und die gleiche Problem haben wir bei der Brücke jetzt auch. Die Stadt hat gesagt, wir wollen auf jeden Fall 4 Spuren für die Autos haben, wir wollen auf jeden Fall 2 Extraspuren für die Bahn haben und es soll nicht mehr als 140 Millionen kosten. So. Also in meiner Welt geht das nicht auf. So. Wir werden das in 2 Monaten sehen, wir müssen uns jetzt nicht streiten, aber ich prognostiziere, dass einige Büros oder vielleicht sogar alle Büros sagen, ja, wir können die 140 einhalten, aber dann müssen wir die Brücke halt schmaler bauen. So. Ja. Und dann wird der Stadtrat halt entscheiden, ob er halt für den Splin partout 4 Autospuren haben zu wollen, dann nochmal 10, 100, 150 Millionen mehr bezahlt. Wer weiß. So. Aber das ist halt das Problem. Dieses Büro, wir sind ja bei der Vorstellung der 4 Büros, dieses Büro hat einen eigentlich recht ansprechenden Skizze einer möglichen Brücke gezeigt. Die haben ganz intelligent die alten Pfeilerpositionen der alten Carola-Brücke, also die vor dem Zweiten Weltkrieg da stand, aufgegriffen und haben einen weggelassen und da können jetzt die Schiffe durchfahren. So.
Genau.
Aber es sieht eigentlich so, auf den ersten Blick sieht es eigentlich aus wie so eine Albertbrücke oder Augustusbrücke. Also von außen sieht es eigentlich so aus, als würde es sich ganz gut in Dresden einpassen. Und da werden wir mal sehen. Aber die haben zumindest mal was gezeigt und haben auch schon mal angedeutet, dass diese Spurdiskussion eine wichtige werden könnte. So, sagen wir noch an Büros.
Genau. Also ich würde noch kurz die letzten 3 Punkte noch aufzählen von den Vorgaben. Da gab es noch die Vorgabe Bauzeit, also soll einzelne Bereiche können nacheinander auch in Betrieb genommen werden und wichtige Verbindungen für ÖPNV und Medienleitungen sollen frühzeitig nutzbar sein. Dann die Architektur, Gestaltung soll hochwertig und angemessen sein. Brücke darf nicht in Konkurrenz mit anderen historischen Bauwerken stehen. Stilbildende Elemente können erhalten oder neu aufgegriffen werden. Was für immer stilbildende Elemente da beibehalten werden sollen können von der alten Brücke. Auffächerung bei mehreren Brückenzügen weitestgehend reduzieren. Gut, das ist jetzt alles so, ich sag mal so ein paar Basics, die jetzt nicht so groß interessieren. Und dann noch der Punkt Genehmigung. Ersatzneubau soll genehmigungsfrei möglich sein, also ohne Planfeststellungsverfahren. Und halt eben Denkmalschutz, Naturschutz und Schifffahrt werden beachtet. Also dieses mit diesem kein Strompfeiler darf vorhanden sein, damit halt eben die Schifffahrt mit heutigen modernen Schiffen halt auf der Elbe trotzdem möglich ist. Genau, kommen wir mal weiter zum dritten Planungsbüro. Das war LAP und die haben einen Fokus vor allem auf so Gestaltungsspielräume gemacht. Also die haben wirklich da gezeigt, die hatten verschiedene Visionen, Ideen, die sie alle mal durchgegangen sind und haben die dann auch halt eben nacheinander dann gezeigt, also damit so Fahrradrampen und wie man am besten die Fahrradanbindung machen könnte und was, wenn man das mal probiert, was, wenn man das mal ausprobiert. Die haben da auch relativ viel rumgezeigt und dann auch erklärt, warum sie sich gegen diese oder jene Sache zum Beispiel entschieden haben. Ja, und das fand ich eigentlich ganz nett und die hatten dann auch da schon einen relativ konkreten Entwurf dann gezeigt gehabt. Mit dem Fokus, dass er sich halt eben so harmonisch in die aktuelle Landschaft dann einfügt. Dann, die haben sogar den ganzen Promenadenring, der um die Altstadt ja gerade nach und nach ja gebaut werden soll oder gebaut wird, mit halt eben schon bedacht, wie der dann noch integriert werden kann an die Carola-Brücke ran und alles Mögliche. Dann der Busparkplatz unter der Carola-Brücke, den haben die unterirdisch neu gedacht, als so eine Art Tiefgarage, dann unter dem, wie nennt man das, unter dem Brückenkopf da. Und haben auch so eine integrative Planung schon gemacht, inklusive einer Umgestaltung vom Carola-Platz und diesem Platz vor der Synagoge, also die auch schon an die neue Brücke angepasst, was ja gegen den Stadtratsbeschluss ist, weil ja mit der Mündung in die jeweiligen Kreuzungen soll ja das Baufeld enden, ne? Weil wenn man die gesamten Plätze ja umgestalten würde, bräuchte man ja ein Planfeststellungsverfahren. Deswegen aber die haben das, ich sag mal, ein bisschen gesamtheitlicher gedacht für eine wirklich gute Integration in den Stadtraum, der in dieser Gegend dann vorhanden ist auf beiden Elbseiten.
Ja, und was wirklich jetzt auf Deutsch sagt man, glaube ich, outstanding war, also bemerkenswert, ist wirklich diese Führung der Fahrradrampen. Die anderen Büros haben eigentlich alle gesagt, ja, wir können da irgendwie an den Elbradweg, das schaffen wir schon, wir werden den irgendwie anbinden. Aber die haben halt vertieft sich Gedanken gemacht und haben halt gesagt, naja, wenn ich von unten von der Elbe aus zur Brücke hoch will, dann baue ich halt bei 4% Steigung hier wegen Barrierefreiheit und so, brauche ich halt 180 Meter lange Rampen. Das ist ein bisschen lang. Und deswegen haben die Fahrradführung etwas tiefer gelegt als die Auto- und Bahnführung. Da spart man sich so ein, zwei Meter.
Ich glaube,
Und
1,5 Meter unter der Autospur war es, glaube.
ja, sowas in der Art. Und also da wird die Rampe natürlich dann auch kürzer, ne, weil du nicht so hoch musst. Und es ist auch angenehmer als Fahrrad, weil ich muss halt auch nicht so hoch. Und vor allen Dingen geht die Brücke, das kann man jetzt in Ton schwer beschreiben, aber ein Teil der Rampe geht quasi parallel zur Brücke noch. Also während die Autos quasi schon oben sind, geht die Rampe noch parallel zur Brücke schräg hoch und dadurch sparen die sich halt die Hälfte der Rampenanlage außerhalb der Brücke. Ne? So, und gut aussehen tut das eigentlich auch. Also dem würde ich ja wirklich mal noch eine Chance geben. Das war irgendwie eine geschickte Sache. Wie das dann technisch und funktional umgesetzt wird, ja, wenn man halt plötzlich so einen 1,5 Meter Sprung hat in so einer Brücke. Ich kann dann ja auch nicht zur Not mal einfach über die Straße laufen, ne, wenn da irgendwas ist. Aber das werden wir sehen. So, aber eigentlich sah das ganz schick aus. Und dann haben die noch mit Licht rumgespielt. Also irgendwie hatten die da so schöne Bildchen gezeigt, wie dann so hinterleuchtet die Brücke dann nachts strahlen könnte. Wird eh
Ja,
anders
eins.
aussehen in der Realität, aber so auf dem Architektenbild sah das eigentlich ganz, ganz nett aus.
Ja, das einzige Manko halt eben war halt eben, dass sie nicht auskommen ohne eine Umgestaltung von halt eben den beiden Plätzen an den jeweiligen Brückenenden, ne?
Ja, da sind wir wieder bei den Randbedingungen.
Ja, die
Und
sind da halt eben eng gesteckt und da passt der Entwurf nicht
aber
rein, diese engen Randbedingungen.
pragmatisch, ich erkläre mal, wie das pragmatisch sehr wahrscheinlich gehandhabt wird oder beziehungsweise wie es ist. Die Planer haben Auftrag bekommen. So, und die müssen natürlich diesen Auftrag erfüllen. So, ihnen ist aber freigestellt, natürlich sonst wie irgendwie Ideen einzubringen. Und das heißt also, wenn die, solange die irgendwas haben, was technisch gesehen die Auflagen erfüllt, können die halt daneben noch andere Vorschläge machen. Und der Stadtrat ist natürlich immer in der Lage, das passiert ja auch häufig genug, einen vorhergehenden Stadtratsbeschluss umzuändern. So. Das heißt also, wenn jetzt ein Büro kommt und sagt, ja, guck mal, hier ist unsere Variante, die erfüllt die Bedingungen, aber wir könnten auch das vorschlagen. Und wenn das dann die Öffentlichkeit überzeugt, und da kommen wir ja noch zu, wie es dann weitergeht, und wenn das dann mit der Öffentlichkeit, mit irgendwie dem Druck, der dann entsteht, den Stadtrat überzeugt, dann ist alles möglich. Ja? Also wir müssen uns im Kopf, können wir uns komplett frei machen von diesen Vorgaben. Weil letztlich der Stadtrat entscheidet und er kann entscheiden, was er will. So. Der Stadtrat ist nicht gebunden an das, was er letztes Jahr mal aufgeschrieben hat. Die Planungsbüros sind gebunden dran, aber auch nur so weit, dass sie halt eine Variante hinlegen müssen, die das erfüllt. So. Und von daher muss man das zur Kenntnis nehmen, dass dieses Büro wahrscheinlich nicht ohne eine Umgestaltung ja, der anschließenden Plätze. Ja, muss man dann damit umgehen. Ob das ein Planfeststellungsverfahren heißt, das wäre natürlich nicht gut. Oder ob man da irgendein Interim machen kann, der dann mit einem gesonderten Planfeststellungsverfahren im Nachgang geklärt wird. Das werden wir dann sehen. Aber erstmal, das Büro hat mir, also die Ideen von denen hat mir gefallen. Wie dann die Umsetzung ist, müssen wir im nächsten Schritt sehen.
Auf jeden Fall. Und kommen wir jetzt zum vierten Büro, was ich sagen muss, was ich am spannendsten fand. Und zwar, das war das Büro Schüssler Plan. Und ich bin dort an diesen Stand hingegangen Und das allererste, was mir ins Auge gestochen war, war ein riesiges A0-Plakat mit der großen Überschrift, warum zwei Kfz-Spuren reichen. Und das hat mich persönlich schon mal gehuckt, weil da war ich so, aha, oho, die gehen in offene Rebellion gegenüber diesem vierspurigen Beschluss. Und tatsächlich war auch der gesamte Stand von dem so, hatte so zu zwei Dritteln den Fokus halt eben mit so, warum zwei Spuren reichen und mit Verkehrsberechnungen und so, wie ist das bei zwei Spuren, wie ist das bei vier Spuren, mit den aktuellen Kreuzungsbereichen und Ampelphasen, wie ist das da mit den PKWs und bei welchen Situationen hätte man welche Bewertung, wie flüssig wäre der Verkehr, wie wären die Standzeiten und alles Mögliche. Und das fand ich natürlich sehr, sehr spannend, weil ich mich damit auch schon rudimentär auseinandergesetzt hatte. Und deswegen habe ich mich da auch in diesem Stand dann komplett reingenördet und mir das alles dort detailliert durchgelesen, sofern ich halt eben durch die Menschenmassen dort immer an die Tafeln rangekommen bin. Und fand das halt sehr, sehr spannend, weil die einfach da mit ihren Berechnungen zeigen konnten, zwei Kfz-Spuren reichen völlig aus, einfach weil die Kreuzungsbereiche, die da vor und dahinter liegen, auch von der Gestaltung und wie die halt einfach sind, in Ampelphasen sofort und ja, gar nicht wirklich viel mehr Verkehr da durchlassen können. Also mit den vier Spuren, das war wirklich nur, es ging nur rudimentär besser voran. Und wir auch nochmal einen Exkurs gemacht haben hin, so, naja, es gibt so eine verschiedene Level zur Bewertung, wie flüssig der Verkehr läuft. Die gehen, glaube ich, von A bis F. Und was man anstrebt, ist halt so ein C bis D, weil dann müssen die Autos halt eben maximal eine Ampelphase halt eben warten. Aber es ist halt eben immer häufig auf AAA gepumpt und das heißt, dass halt alle immer sofort durchrushen können, ohne irgendwie minimal nur aufgehalten zu werden. Aber es natürlich dann entsprechend auch deutlich mehr ins Geld geht und es einfach, ja, ökonomisch gesehen viel, viel sinnvoller ist, eher auf so C bis D hinzugehen, weil das in der Regel von der Planung, von der Umsetzung und allem Möglichen deutlich günstiger ist, aber der Nachteil für den Kfz-Verkehr sich im Sekundenbereich meist dann nur bewegt. Das fand ich auch mal so ganz spannend.
Also ultra spannend. Ich weiß auch nicht, ob die wissen, was sie damit angezettelt haben. Als ich da an den Tisch kam, ich habe nicht gewusst, ob ich jetzt weinen und verzweifelt sein soll oder ob ich mich freuen soll, ja, weil das mit dem Level of Service, also dieses A, B, C, D, E, F und mit den zweispurig, vierspurig, habe ich ja jetzt in meinem persönlichen Leben die letzten 20 Jahre mit der Königsbrücker durch. Ja? Das ist, ich kam mir vor, als ob ich diese Tafel da gemacht hätte, weil was da stand, war 1:1 dasselbe, was seit, ja, 15, 20 Jahren die Bürgerinitiative Königsbrücker muss leben versucht, den Menschen klarzumachen. Und dementsprechend habe ich mich an dem Standort halt auch ganz schnell gemeldet, um auf jeden Fall der Erste zu sein, der was sagen kann. Und ich habe dann gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ich bin wirklich froh, ob Ihres Mutes, das hier an die Tafel zu werfen. Sie haben natürlich absolut recht, was Sie da an der Tafel haben, ist auch Stand der Technik, ist der Wissensstand der Wissenschaft und so weiter und so fort. Ist absolut richtig. Nur leider wird es Ihnen in Dresden niemand glauben. Und Sie werden gleich sehen, was dann Herr Laczynski und Herr Zastrow sagen. Die werden das jetzt gleich in der Luft zerreißen. Genauso ist es gekommen. Der Zastrow hat sich gemeldet und der Laczynski auch und haben halt wieder gesagt, das ist unmöglich. Wir haben vier Spuren beschlossen. Sie müssen vier Spuren planen. Das ist alles Blödsinn. Es kann ja sein, dass er irgendwie der Verkehr sich verdreifacht. Und was machen wir denn, wenn in Zukunft Benzin wieder billig ist und alle Menschen Auto fahren? Das ist unfassbar. So, die haben mich halt aufgeregt. Und dennoch ist es natürlich eigentlich sehr schön gewesen, dass endlich mal irgendjemand anders von außerhalb Dresdens den Leuten sagt, man plant jede Straße plant man nicht danach, dass sie in den Stoßzeiten staufrei, absolut staufrei ist. Das wäre Verschwendung von Ressourcen. So, man macht es so, dass es halt zur Rush-Hour ein bisschen stockt und dann den restlichen Tag, 23 Stunden am Tag, flüssig fließt. So, und das heißt halt Level of Service, also Qualitätsstufe D. So.
Genau, das ist auch, hatte ich noch vergessen zu erwähnen, dieser Buchstabe bezieht sich immer nur auf die verkehrsreichste Zeit immer.
Genau, es bezieht sich nur auf die Rush Hour und die ist ja meistens sogar weniger als eine Stunde. Und jeder vernünftige Mensch in der freien Wirtschaft würde das so machen, weil man natürlich niemals, man dimensioniert sein Restaurant ja auch nicht auf den einen Tag Pfingsten, wo dann alle kommen, sondern man dimensioniert das, Größe der Küche, Anzahl der Tische und so, auf den Normaltag. So. Niemand plant auf die Spitzenstunde. So. Und es war sehr interessant zu sehen, wie also diese verzweifelten Menschen von dem Büro versucht haben, mit Ratio, mit Vernunft, mit Wissenschaft, mit Logik dem Herrn Zastrow gegenüberzutreten und ihm zu erklären, dass es vollkommen sinnfrei ist, vier Spuren zu machen, wenn der Stau oder wenn es überhaupt mal Stau gibt, wenn der halt an den Ampeln davor und danach passiert. Aber naja, so ist es. Diese Schlacht wird dann im Sommer Fahrt aufnehmen. Aber es war mutig, dass die halt ihren Ansatz gewählt haben, offensiv diesen Stadtratsbeschluss, vierspurig muss sein, untergraben nicht, sondern halt mit Logik und Vernunft auszuhöhlen, würde ich mal sagen.
Ja.
Das war spannend und wir werden sehen, wie das weitergeht.
Wobei ich gerade sagen muss, ist mit der Durchlässigkeit und der Verkehrsfluss und dass der Staub durch die Ampeln kommt, das erinnert mich gerade schon sehr, sehr an die Marienbrücke. Da kommen wir erst später dazu.
Ja.
Ich muss nur gerade daran denken. Ja. Genau. Was man noch vielleicht noch zu sagen kann, so allgemein bei den Gestaltungen, muss ich sagen, also was ich überall so ein bisschen rauskristallisierte, wo man was Konkretes gesehen hatte, waren immer so, dass es immer so auf diese Bogenbrücken hinausging. Also entweder historisierend bei dem einen Büro oder beim anderen Büro als so eine modernere Bogenbrücke, halt eben immer ohne Strompfeiler. Und ich muss sagen, also der modernere Entwurf, das war ja dann jetzt der von LAP gewesen und der historisiertere, das war der von TSSB, glaube ich, gewesen. Und ich muss sagen, mit diesen Bogen, selbst die modernere Brücke hat sich da von der Ansicht, die sie dann hatten, doch meiner Meinung nach relativ gut ins Stadtbild eingefügt, weil, also klar, die historisierende Brücke sowieso, aber auch die modernere halt eben, weil diese Bogenform halt einfach dann so, es hat was Modernes und was Älteres einfach miteinander vereint. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, wie ich das meine, aber...
Und wir müssen, haben wir aber noch nicht gesagt, also diese Schüsslerplan, also die sich hier auf zwei Spuren reicht, fokussiert, das ist, ich nenne das Ding immer TGV, also sieht aus wie so ein Schnellzug. Also die haben schon einen sehr modernen Entwurf gemacht und die argumentieren, dass Dresden halt immer modern gebaut hat und zwar modern aus der Zeit heraus. Man hat halt Ende des, 19. Jahrhunderts, die erste Carola-Brücke, die wurde nach dem Stand der Technik modern gebaut. Dann die 68, die Carola-Brücke, die eingekracht ist, war ja damals Europarekordhalter in weiteste Spannbetonbrücke, die es damals gab, war auch modern. Und jetzt haben die gesagt, okay, wir definieren einfach Tradition als modern. Und diese Schüssler-Menschen, die haben schon also ein sehr futuristisches, würde ich mal nennen, Brückenkonzept gezeigt.
Aber in ihrer Logik natürlich dann auch konsequent auf jeden Fall, würde ich behaupten.
Ja, also konsequent. Also ich meine, woran will man sich halten? Ist halt sozusagen Rekonstruktion, ist das modern? Ist das sozusagen an die Tradition festhalten? Was ist Tradition? Kann man sich ja auch fragen. Also bin mal sehr gespannt, wie also dann die einzelnen Konzepte auf die Dresdner Menschen wirken werden, wenn im Ende Mai, glaube ich, die Bilder da sind. Visualisierung.
Ja. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, wenn dann da wirklich die Sachen konkret vorliegen. Aber auf jeden Fall schon mal spannend zu sehen, so wie konkret manche sich schon gegeben haben und wie zurückhaltend andere wiederum waren. Also wie das auch von einzelnen Planungsbüros auch ganz unterschiedlich aufgefasst wurde, wie weit sie denn gehen möchten, dürfen, können.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle vier durch, oder?
Ja, wir sind fertig mit dem, was jetzt zur Corona-Brücke zu sagen ist.
Nee, Mann, wir sind noch lange nicht fertig.
Also wir müssen sagen, wie es weitergeht. Jetzt.
Wir müssen noch sagen, wie es weitergeht. Also hast du die genauen Daten im Kopf oder?
Im Kopf leider nicht gerade.
Okay, also dann versuche ich es mal so kurz und knapp zu sagen, was also wichtig ist auch für die Menschen, die uns zuhören. Ich glaube, im Mai werden also die nächste Runde wird dann vorgestellt. Das heißt also, dann müssen alle Büros wirklich mit einer Planung rumkommen. Das heißt, dann müssten auch detailliertere Skizzen da sein, wo dann halt Menschen, die sich damit auskennen, Ingenieurleute und so, dass die sich das angucken können. Und dann sind auch Bilder dabei, also Visualisierungen, dass wir halt alle sagen können, oh ja, das finden wir schön, das finden wir nicht schön. Und dann sind natürlich die Aspekte auch klar. Also wie ist die Anbindung an den Elbradweg, wie fährt die Straßenbahn und so weiter. Wie sind die Kosten vor allen Dingen? Damit müssen die im Mai auch rumkommen. So. Und daran wird sich ein Öffentlichkeitsbeteiligungsprozess über den Sommer anschließen. Wie genau das läuft, wird man sehen, aber ich nehme an, es wird also Veranstaltungen geben, dann wahrscheinlich auch so ausstellungsmäßige Formate, wo man dann mit den einzelnen Büros ins Gespräch kommen kann. So, und daran anschließend wird es dann die Befassung im Stadtrat geben. Nach den Sommerferien soll der Stadtrat entscheiden, welche Variante gewonnen hat, und deswegen ist diese Öffentlichkeitsbeteiligung halt so wichtig. Wenn eine der Varianten besonders heraussticht und wenn dann sich da quasi ein Momentum für ergibt, dann wird der Stadtrat sehr wahrscheinlich dem auch folgen. Und wenn dieses Votum der Öffentlichkeit auch die billigere, also die kostengünstigere Brückenvariante auswählt, weil die dann nämlich auch vielleicht schlanker und schöner ist, dann kann der Stadtrat auch im Herbst sagen, na gut, wir nehmen halt jetzt diese schlankere, zweispurige Variante, die sieht schön aus, die ist schneller gebaut, die spart Geld und ja. Und dann soll der Stadtrat Ende September, spätestens Oktober entscheiden und dann ist auch relativ zügig Baustart. Und dann baut sich diese Brücke 3,5 Jahre lang.
Das ist jetzt zumindest der Plan, wenn alles nach Plan läuft, ne?
Genau, das ist alles, wenn alles nach Plan läuft. Das heißt also, man muss im Budget bleiben. Das Budget muss erstmal da sein. Das wird ja jetzt gerade an anderer Stelle aufgefressen. Und ja, also wir brauchen Geld und wir brauchen eine Entscheidung. Und davor aber, das ist halt mein wichtiger Aspekt heute, davor ist halt die Öffentlichkeitsbeteiligung und das ist das, wo ich mich dann freuen würde als Mensch und als Stadtrat und als Mitglied im Carola-Ausschuss und Bauausschuss, wenn wir da auch piratenseitig, also kommt einfach auf mich zu, wenn ihr was habt oder sagt, wir sollen mal einen Carola-Abend machen, dann machen wir das dann im Sommer und dann können wir darüber diskutieren. Ich liebe es, über Brücken zu diskutieren. Das ist eins meiner Lieblingshobbys.
Deswegen, wenn ihr Martin da erreichen wollt, das geht per E-Mail. Ansonsten, wir haben ja auch unsere Sprechstunden, da ist er auch häufig dabei. Könnt ihr auch gerne mit vorbeikommen.
Einfach irgendeinen Vorstand anschreiben, das geht auch.
Das geht auch immer.
Oder die Fraktion. Also
das wird alles weitergeleitet.
Kooperation.
Ja. Okay. Und zur Brücke 2 von 7 springen.
Die Brücken haben wir geschafft.
Ja.
Aber ich glaube, die nächsten gehen etwas schneller.
Ich wollte gerade sagen, es wird zunehmend, glaube ich, schneller dann laufen. Ne?
Ja, aber vielleicht machen wir auch Marathon, also wer weiß. Gut. Ja.
Also, kommen wir zur Nossnerbrücke.
Jetzt genau, die Brücke der Jugend, ne? Also Nossnerbrücke.
Ja, das ist ja unsere Problembrücke so in Dresden, wobei ich sagen muss, eine von zwei Problembrücken, wir haben ja noch eine zweite. Stahlbetonbrücke, die so, ihre Zeichen abgibt, dass sie bald am Ende ihres Lebens angekommen ist und bei dem man handeln möchte, bevor das gleiche passiert bei der Carola-Brücke. Ja, ist ja eh geplant, das ganze Projekt Stadtbahn 2020, da war ja eh geplant, den gesamten Zug von Strehlen bis Löbtau neu zu gestalten. In Strehlen die Oskarstraße, die ist ja schon vor mittlerweile über 5 Jahren neu gebaut worden, genauso wie auch die Haltestelle Taranter Straße. Und jetzt fehlen noch die Bauabschnitte 2 und 3. Das wäre halt eben, Bauabschnitt 2 ist der, der jetzt zur Diskussion gerade steht, was heißt zur Diskussion, der jetzt denn losgehen soll diesen Sommer mit der Nossener Brücke bis zum Nürnberger Platz, also von der Taranter Straße zum Nürnberger Platz. Und dann noch, soll noch in Zukunft dann in wenigen Jahren der Bauabschnitt 3 folgen, dann vom Nürnberger Platz bis zum Wasaplatz. Ja, da war jetzt auch vor kurzem, vor 1-2 Wochen, eine Infoveranstaltung gewesen von der Stadt Dresden, in der TU Dresden. Ich war online mit dabei über einen Livestream und da ging es halt eben um diesen Abschnitt 2, also die Nossener Brücke, sowie das Ganze dann von der Taranter Straße bzw. vom Ebertplatz aus bis zum Nürnberger Platz. Ja, ich habe mir mal so hier der Reihe nach, wie das dort dann so abgelaufen ist, Notizen gemacht und ich würde sagen, wir gehen die mal so ungefähr durch in der groben Reihenfolge. Also die Anteile, die die Stadt Dresden und die DVB tragen, liegen bei 324 Millionen Euro. Dafür wurden auch schon 80 Millionen Euro Fördermittel beantragt. Die sind auch noch nicht bewilligt, die sollen bis Sommer dann noch bewilligt werden. Ich meine, das waren Landesfördermittel, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Genau, dann wurde auch noch angesprochen, das war ja gewesen, Martin, du müsstest glaube ich wissen, wer das war, einer der CDU-Stadträte hatte jetzt ja mal in den vergangenen Wochen in Frage gestellt, ob man diesen dritten Bauabschnitt nicht einfach lassen soll aus Kostengründen, also was ja eigentlich von der Campuslinie der wichtigste Abschnitt ist, weil der ja genau am Unicampus vorbeiführt. Weißt du noch, welcher Stadtrat das war, zufällig?
Nee, das weiß ich nicht mehr, aber ja, da kommen wir ja später zu.
Ja.
Also erstmal geht es ja um die Nossener Brücke selber.
Genau. Da hatten sie selber nochmal angemerkt, dieser dritte Bauschritt, der muss auch mitgebaut werden wegen den Fördermitteln. Also die ganzen Fördermittel, die beantragt wurden, damals schon vor zig Jahren, die wurden als eine Gesamtprojektförderung beantragt. Das heißt, wenn man jetzt einen Teil des Projektes nicht umsetzen sollte, müsste man für alle 4 Bauabschnitte, also auch für die 2 gebauten, Taranter Straße und Oskarstraße, müsste man die gesamten Fördermittel wieder zurückzahlen. Also, ja, haben sie so durch die Blumen mitleuchten lassen, also diesen dritten Bauabschnitt, den muss man mitbauen. Da braucht man gar keine Diskussion darum starten, ne? Genau, Umleitungsstrecken für den ganzen Bau wurden jetzt auch schon ertüchtigt. Zwickauer Straße, Würzburger Straße, Fabrikstraße, Oederaner Straße. Und Vorarbeiten haben auch schon angefallen. War ja in den Medien schon drin, dieser Medienkanal unter der Bahntrasse, der dort gebaut wurde. Haben jetzt sowas wie Fernwärme und die ganzen anderen Leitungen während der Bauzeit halt eben durch diesen neuen Medienkanal laufen können. Während man halt eben die Brücke abreißt, würden sonst die ganzen Leitungen gekappt werden und deswegen hat man da schon mal das Ganze ersetzt. Und Baumfällungen haben auch schon angefangen auf der Nürnberger Straße. Ja, das sind so die ganzen Vorarbeiten, die jetzt schon angefangen haben.
Ja.
Hast du da was zu sagen noch?
Nee, ich wollte nur sagen, die Bäume sind nur alle weg.
Ja. Also. Genau. Die sind alle weg, weil die Straße wird verbreitert nämlich. Genau, Baubeginn für das Ganze ist jetzt diesen Juni und Bauende soll dann 2031 sein. Das Baufeld erstreckt sich vom Ebertplatz, also von dieser Stelle, wo dann die Straßenbahn abbiegt in die Taranter Straße. Ja, bis einschließlich die westliche Hälfte des Nürnberger Platzes. Also der Nürnberger Platz wird auf der westlichen Hälfte, also der Uni abgewandten Hälfte, auch mit neu gebaut. Was eine Besonderheit ist, die Haltestelle Zwickauer Straße und wahrscheinlich auch der Stelle Fabrikstraße werden ersetzt durch eine neue Haltestelle mitten in der Mitte auf der neuen Nossener Brücke. die dann S-Bahnhof Nossenerbrücke heißen soll, weil darunter nämlich im gleichen Zuge die Deutsche Bahn einen neuen S-Bahn-Haltepunkt errichtet für die S-Bahn-Anbindung von Löbtau und der Südvorstadt. Wo ich sagen muss, bin ich großer Fan auf jeden Fall davon. Ja, der Vorplatz von der Zionskirche, der wird neu gebaut. Das Nürnberger Ei bleibt so erhalten, wie es ist, in seiner Grundform. Ja, und jetzt kommen wir zu dem ganzen spannenden Ding. Die Nossenerbrücke bekommt einen Ersatzneubau. Das war von vornherein schon festgelegt, ist jetzt aber dringender geworden, weil man gemerkt hat, nach dem Einsturz der Carola-Brücke und den genaueren Überprüfungen dieser Brücke, dass die echt ein bisschen im Ächzen ist. Deswegen hat man damals ja dann auch in beide Richtungen jeweils eine Fahrspur weggenommen, um halt einfach die Verkehrslast zu reduzieren. Und man hat ja, glaube ich, auch auf 30 km/h die Geschwindigkeit dort reduziert, weil die Brücke ist echt am Ende. Ja, das Ganze wird eine dreizügige Brücke, das heißt ein Straßenzug Richtung Löbtau, ein Straßenzug Richtung Südvorstadt und in der Mitte ein Brückenzug für die Straßenbahn. Ja, geht jetzt dieses Jahr los. Bis Mai 28 soll die nördliche Straßenseite der Nürnberger Straße und auch der nördliche Brückenzug abgerissen werden. Das heißt, währenddessen läuft dann einspurig alles über die südliche Seite der Straße, noch den südlichen Brückenzug. Dann bis zum Frühjahr 2030 soll es dann weitergehen, dass die südliche Straßenseite abgerissen und neu gebaut wird und dann alles über die neu gebaute nördliche Straßenseite, den nördlichen neuen Brückenzug dann laufen kann. Genau, die südliche Straßenseite und die Straßenbahnbrücke auch, genau. Und dann bis Mitte 2031 wird dann noch dann im Nachhinein der südliche Brückenzug fertig. Aber das heißt, im Frühjahr 2030 soll die Nürnberger Straße bereits komplett fertig sein. Nur auf der Nossener Brücke muss der Verkehr dann noch einspurig über die nördliche Brückenseite geführt werden, während die südliche Brückenseite dann noch fertig gebaut wird. Genau, das heißt, auch ab Frühjahr 2030 kann dann die Straßenbahn bereits auf der Brücke fahren, wenn alles halt eben nach Plan verläuft. Ja.
Ja, also wir sind ja jetzt quasi in der Ausführungsphase. Das heißt, an der Stelle kann man jetzt als Politik, als Gesellschaft oder so nur noch zugucken. Ja, also wir kriegen jetzt das, was irgendwann mal beschlossen wurde. Und auf der einen Seite bin ich sehr, sehr froh, dass die Straßenbahn, das Straßenbahnnetz Richtung Uni erweitert wird. Das ist ja auch irgendwie nur logisch, dass man dann die Uni auch mit der Straßenbahn anbindet. Da bin ich also ganz großer Fan von. Was ich halt ein bisschen traurig finde, ist, dass wenn es dann fertig sein wird, werden viele Menschen halt wirklich sich fragen, was wurde hier gebaut? Oh Gott, oh Gott. Ja, weil der Straßenzug wird ungefähr im Schnitt 7 Meter breiter, als er heute ist. Und mit all den Konsequenzen, also es ist halt eine riesige Asphaltschneise, unglaublich heiß im Sommer und ist auch nicht gerade trivial, da drüber zu laufen. Und sieht auch in meinen Augen relativ scheiße aus. So, und dann hat man halt unendlich viele Autospuren und trotzdem nur einen relativ schmalen Radweg, der dann auch ziemlich nah an den mit 50 Kilometer fahrenden LKWs lang führt und in Teilen auch sehr schmale Gehwege. Aber sei es drum, die Schlacht habe ich ja versucht auch zu schlagen die letzten 10 Jahre und bin da nicht weitergekommen. Vielleicht müssen die Menschen erstmal sehen, wie sowas dann aussieht. Und dann können wir uns vielleicht in 15 Jahren überlegen, eine Fahrspur mit Pflanzkübeln vollzustellen oder was. Also das ist, die Straße wird so breit werden, dass man dann Münchner Platz? Nee, diese Rundlinge.
Das Nürnberger Ei?
Nee, das Nürnberger Ei, das ist ja noch einigermaßen safe, das funktioniert, aber dann weiter an der Buchhandlung da.
Dann die große Straßenkreuzung, wo die Straßenbahn abzweigt aktuell? Das ist der Nürnberger Platz.
So, weil da gibt es ja diese kreisrunden Strukturen.
Genau.
So, und die Straße wird so breit, die frisst diese kreisrunden Strukturen auf. Man wird die Kreisstruktur dann am Ende gar nicht mehr erkennen können. So. Also das wird schon eine Asphaltwüste werden, aber unabhängig davon, die Grundsatzidee, die Straßenbahn Richtung Uni zu führen und dann perspektivisch irgendwie weiter nach Striesen, ist schon eine sehr gute Idee.
Ja, gut, das ist ja dann noch das nächste Ding, dass ja dann diese Idee noch vorhanden ist, dann von Strehlen aus ja Richtung Striesen-Blasewitz noch entlang der 61. eine Straßenbahn zu bauen, aber das ist halt leider sehr, 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 sehr ferne Zukunftsmusik noch, aber
ja, also das können dann zukünftige Stadtratsgenerationen entscheiden. Das wird sicherlich nicht vor 35 werden oder so.
Nee, das wird noch dauern, vor allem, es auch in der Prioritätenliste zurückgestuft wurde. Naja, aber immerhin, wir bekommen zwar eine breite Straße, aber dafür eine vierreihige Baumallee. Die haben wir an anderen Stellen ja verlieren müssen.
Ja, so. Na gut, ja. Das war das Update zur Nossnerbrücke, nicht wahr?
Ja, ich hätte noch kurz anzubringen, was mir persönlich auch wichtig war, was ich dann auch als Frage gestellt hatte, war bezüglich der Verkehrsführung vom ÖPNV während der ganzen Zeit, weil da wird ja eine Straßenbahnstrecke gebaut, eben weil das so stark ausgelastet ist, diese Strecke. Wenn da jetzt gebaut wird, wie ist das denn dann mit den Umleitungen vom Nahverkehr? Und dadurch, dass auf der Nürnberger Straße dauerhaft ja einspurig gefahren werden soll, wird es so sein, dass die 61 als auch die 62, die an der Chemnitzer Straße dann das Baufeld kreuzen wird, dass die einfach dann entsprechend dann mit da fahren, beziehungsweise den kleinräumigen Umleitungen, die dann zeitweise notwendig sein werden, folgen werden. Die 90, die wird verkürzt, die endet dann schon an der Tharander Straße, wird dann irgendwie auf dem Busparkplatz Gröbelstraße mit Wenden statt am Ebertplatz. Und die Straßenbahnlinie 8, die wird ja dann nie wieder zur Gleisschleife Südvorstadt fahren können, weil diese Gleisschleife Südvorstadt ja im Zuge des Neubaus verschwinden wird, weil die einfach nicht mehr dann dort reinpasst. Da ist dann kein Platz mehr im Nürnberger Ei dafür. Deswegen wird die dann ab Baubeginn an der Gleisschleife Plauen enden. Ne? Und was sich auch noch an das Ganze anschließt, der gesamte Ebertplatz wird auch relativ am Anfang der Bauphase komplett umgebaut und neu gestaltet. Und währenddessen wird es dann so sein, dass die 7 und oder die 12 dann über Bahnhof Mitte umgeleitet werden, aber die aber das ganze Gebiet dort um die Oederaner Straße nicht abgehangen werden soll, weil an der Oederaner Straße dann eine Spitzkehre eingebaut werden soll, dass wir dann die Straßenbahn dann gerade reinfahren können und dann über eine Weiche wieder zurückfahren können. Also mit so zwei Richtungsfahrzeugen. Ja, aber wie genau das dann, welche Linie das dann machen wird, das konnten wir noch nicht beraten, auch noch nicht erzählen, auch unter dem Vorbehalt, wie dann das Liniennetz bis dahin aussehen wird, wenn da ja nicht vielleicht doch noch Hand angelegt werden soll. Aber das ist ein anderes Problem, ne?
Ja, also eine ganze Generation Studenten und Studentinnen ist sozusagen im Arsch, wenn man in Löbtau wohnt, weil 3-4 Jahre lang wird es da jetzt Chaos geben und danach ist hoffentlich die Welt ein bisschen besser.
Ja, aber immerhin die 61 wird, wenn auch wahrscheinlich mit ein bisschen Stau und allem drum und dran, sich dort durchmanövrieren können.
Ja, was soll man machen? Also, ja. Ist halt so.
Dafür wird es danach aber sehr wahrscheinlich besser.
Ja, von ja. Fahrzeiten her auf jeden Fall.
Kommen wir zur Brücke 3. Der Brücke über die Königsbrücker, die Brücke der Königsbrücker Straße über die Eisenbahnanlagen am Industriegelände. Die zweite große Problembrücke in Dresden, die ähnlich wie die Nossener Brücke auch kurz vor dem Aufgeben ist.
Ja, weißt du genau, wann da jetzt Baustart ist? Aber ich weiß es nicht, aber relativ bald.
Ich hätte, glaube ich, 27 gelesen.
Ja, das kann sein, also nächstes Jahr.
Und, genau, 27.
So, die Idee ist halt ja dann die Carola-Brücke und die Königsbrücker Brücke an der im Industriegelände und auch die Königsbrücker Straße alles zusammen zu machen, damit es halt einmal ein Riesenschmerz ist und dann halt danach alles wieder gut. So, Also so eine Brücke ist eigentlich nicht viel zu sagen. Die wird halt abgerissen, wird neu gebaut. Ein Skaterpark soll daneben, glaube ich, entstehen, beziehungsweise wird geprüft, ob der noch entstehen soll. Und die Graffiti-Wand ist schon da.
Genau, also aktuell kann man ja schon dort an dieser Brücke unten, ist ja abgezäunt beim Bahngelände, dass man dort eine öffentliche Graffiti-Wand hat. Dadurch, dass die ja direkt an der Brücke dran ist, wird die beim Abriss weichen müssen, ist aber meines Wissens nach festgelegt worden, dass sie dann wiederkommen soll, sobald die Brücke wieder steht.
Was für mich noch ein bisschen ungeklärt ist, aber weiß ich jetzt auch nicht, ist halt, wie die Fahrradsituation auf der neuen Brücke dann sein wird. Muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht im Kopf. Gleichzeitig soll ja aber auch ein Radschnellweg von Bahnhof Neustadt über Klotzsche nach Badeberg entstehen und dann weiter nach Berlin. Also die Fahrradsituation, die ja wirklich also unbeschreiblich schlecht ist, die sollte sich in der einen oder anderen Variante zumindest mittelfristig verbessern. Aber auch da müssen wir sicherlich, bis man da über was Konkretes sprechen kann und vor allen Dingen, bis man da konkret über was fahren kann, werden auch noch einige Jahre ins Land gehen. Leider.
Ja. So. Okay. Springen wir noch eine Brücke weiter, würde ich sagen. Ich sage ja, es geht zunehmend schneller voran.
Ein blaues Wunder erleben.
Ja, es geht zum blauen Wunder. Ist ja eine Weile lang her schon, dass der Mittelteil saniert wurde. Dort glänzt ja schon die neue blaue Farbe, beziehungsweise ist auch da schon mit Graffiti verfeinert worden. Dann war ja eine lange Zeit lang gar nichts. Und ja, jetzt seit einigen Monaten läuft das Ganze wieder weiter. Und so wie das klingt, soll es auch ohne weitere Unterbrechungen laufen. Also bis 2027 soll jetzt noch die Loschwitzer Seite saniert werden. Wenn man da aktuell gerade drüber fährt, das habe ich gestern getan, dann sieht man wieder diese Loschwitzer Brückenhälfte aktuell gerade komplett in weiße Folie eingewickelt ist, wo dann darunter die Arbeiter gerade diese alte, hochgiftige Farbe aus DDR-Zeiten abschleifen, abpulen, abkratzen, ne? Und danach halt eben die neue Farbe auftragen. Und im Laufe dieses Jahres soll auch noch die Arbeiten parallel auf der Blasewitzer Brückenseite dann beginnen. Und dann bis 2029, 2030 soll dann endlich alles wieder fertig sein. Korrosionsschutz wird auch erneuert. Ein paar kleine Stahlteile werden gegebenenfalls mit ausgetauscht. Ja, und dann soll die Brücke wieder 30 Jahre nochmal halten. Ne?
Ja, das freut mich sehr, dass sie wieder dann hält. Bisschen schade ist ja, das wird sich aber nicht mehr ändern lassen auf dieser Erde, dass ja keine Straßenbahn mehr drüber fährt, wie bis Mitte der 80er Jahre. Ist so. Und im Zuge des blauen Wunders, dazu habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, möchte ich aber nur irgendwas, eine Sache vom Körnerweg nur in den Hinterkopf pflanzen, weil das wird dann, wenn die Brücke fertig ist, also auch erst in der nächsten Stadtratssaison, also so 2030, 31, wird es aktuell werden. Denn der Körnerweg ist ja jetzt momentan mit Asphalt gepflastert. Und das ist auch gut so, weil wer es noch kennt, das war wirklich die Hölle da mit dem Fahrrad und gerade mit dem Fahrradanhänger, weil das ist fast unmöglich, da lang zu fahren über das Großpflaster. Jetzt ist es aber so, dass das nur eine temporäre Asphaltdecke ist und geplant ist momentan, dass dann, wenn das blaue Wunder fertig ist, dass der Asphalt wegkommt und dass dann geschnittenes Pflaster, denkmalgerechtes geschnittenes Pflaster da verlegt wird, sodass also der Denkmalschutz zufrieden ist. Das hat aber folgendes Problem, dass auch dieses geschnittene Pflaster nicht schön ist, um da drüber zu fahren. Und das zweite Problem, was dann auftauchen wird und wo wir also alle, die stadtpolitisch interessiert sind, sehr, sehr aufpassen müssen in der Zukunft, ist die Frage, wer bezahlt das? Ja? Weil wenn der Denkmalschutz geschnittenes Pflaster haben will, was unendlich teuer ist, zahlt das dann das Denkmalamt? Bestimmt nicht. Zahlt das die Stadt vielleicht? Oder zahlt das die Stadt aus dem Radfahrtopf? So. Und das wird die große spannende Frage werden, dann in 4, 5 Jahren. Denn wenn der Radfahrtopf, also das, was die Stadt für Radverkehr vorsieht, wenn der das bezahlen soll, ist ein ganzes Jahresbudget von diesem Topf allein für den Körnerweg weg. Das heißt, wir müssen entweder gucken, dass das von jemand anders bezahlt wird, oder wir müssten einfach dieses Provisorium mit dem Asphalt nochmal 20 Jahre länger liegen lassen, und dann hätten wir nämlich dieses Problem ohne 1 Euro gelöst. Das nur so am Rand. Ich sehe aber dieses große Problem aufkommen, insbesondere mit einem Stadtrat mit strukturell rechter Mehrheit, die also den Radverkehr nicht gerade mögen und die also jede Möglichkeit nutzen, um den Radverkehrstopf, also den Radinfrastrukturtopf, klein zu machen.
Ja, das wird auch nochmal auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Aber gut, wir sehen den Straßenbahn auf der blauen Wunde, das wird nichts mehr werden, weil die Straßenbahn haben es ja am Ende auch nachhaltig geschädigt, leider. Die schweren Tatrabahnen, für die Brücke damals beim Bau nicht ausgelegt war.
Ja, und die Straßenbahnen sind ja nicht gerade leichter geworden.
Genau, das ist das Ding. Die ist ja ursprünglich auch als Straßenbahnbrücke direkt eröffnet worden und alles, aber die Straßenbahn ist halt schwerer geworden und die Brücke ist für diese schweren Straßenbahnen nicht ausgelegt gewesen. Ja, und dann war es halt so weit, dass man in den 80er Jahren sagen musste, jetzt ist vorbei, weil sonst wird das eine Katastrophe. Und das ist jetzt das, was wir halt ausbaden müssen, dass halt diese Brücke nachhaltig geschädigt wurde durch die zu starken Belastungen, weshalb ja auch heute dort ja Tonnagebegrenzung und alles ja gelten auf der Brücke.
Ja, aber trotzdem würde ich gerne mit der Straßenbahn bis Pillnitz fahren.
Ja, aber da bräuchte man wahrscheinlich eine neue Brücke.
Ja, das wird schwierig. Lassen wir das. Wer war die Mutter von Jesus?
Oh, das ist aber eine ganz wilde Überleitung.
Naja, der ist doch auferstanden, der Kollege. Und wer war denn die Mutter davon?
Ja, das war eine Maria scheinbar, angeblich. Ja, und
hat die auch eine Brücke?
Ich glaube nicht, dass die Marienbrücke nach der heiligen Maria benannt wurde.
Glaube ich auch nicht, aber mir ist keine bessere Überleitung eingefallen.
Ja, wir nehmen es einfach mal an, dass dem so sei. Ja, Marienbrücke. Ich glaube, so viel Aktuelles, Neues gibt es da nicht zu erzählen, als dass da das gleiche Problem immer wieder regelmäßig neu aufgewärmt wird und es trotzdem nicht besser wird, weil es immer auf kein Gehör findet, beziehungsweise einfach abgeblockt wird. Und zwar in Richtung Altstadt. Da ist es ja so, die Autos haben ihre Fahrspur und kurz vor dem Brückenende dürfen sie dann nach links auch auf die Straßenbahnspur für 150, 200 Meter mit ausweichen. Und wenn zur Hauptverkehrszeit dann Stau ist, dann stehen die Autos halt eben nicht nur auf ihrer PKW-Spur, sondern auch auf diesen letzten 150, 200 Metern eben mit auf der Straßenbahnspur. Das ist schon seit einigen Jahren so ein Dorn im Auge. Spätestens seit dem Einschuss der Carola-Brücke, wo der Verkehr auf der Marienbrücke mehr geworden ist, ist es sogar ein Problem für den Straßenbahnverkehr, weil die Straßenbahn dort zur Hauptverkehrszeit durchschnittlich bis zu 2 Minuten verlieren an Fahrzeit. Und wo die DVB selber schon hat anklingeln lassen, so, wenn das so weitergeht und das sich jetzt nicht verbessert vom Verkehr, müssten sie jedenfalls sogar auf der Linie 6 einen Umlauf mehr einsetzen. Das heißt, die Betriebskosten erhöhen sich dadurch, dass einfach die Fahrzeiten länger werden auf diesem Abschnitt und man dadurch einfach ein Fahrzeug und einen Fahrer halt eben mehr auf der Linie braucht. Und das kostet Geld.
Genau. Und kann man da nichts machen? Gibt es da keine Lösung?
Die Lösung gibt es schon und die wird auch jedes Jahr zur Adventszeit umgesetzt. Und zwar wird dann da einfach dieser Teil der Straßenbahnspur auch für die PKW gesperrt. Tatsächlich. Das ist so eine ganz innovative Idee, wenn die Autos im Stau auf der Straßenbahnspur stehen und die Straßenbahn einfach dann mal dann mit im Stau, den so für 150 Meter steht, dass man einfach mal diese Straßenbahnspur absperrt. Das bringt halt eben in der Hauptverkehrszeit den Straßenbahnen eine Beschleunigung von durchschnittlich 2 Minuten. sorgt dafür, dass man für Linie 6 dann sogar einen Umlauf halt eben weniger dann einsetzen kann entsprechend, was dann wiederum Geld spart bei den DVB, weil die sollen ja auch sparen. Und jetzt kommt das große Manko für die Autofahrer, die würden in der Hauptverkehrszeit dadurch durchschnittlich 15 bis 20 Sekunden Fahrzeit verlieren. Das ist natürlich schon ein herber Einschlag so, dass man dann als Auto dann 15 bis 20 Sekunden länger braucht, dafür, dass die Straßenbahn dann 2 Minuten schneller sein kann.
Ja, also zur Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit, wenn der Verkehr am stärksten ist, da kann man abmarkieren, damit dann die Straßenbahn nicht so im Stau steht. Aber sobald Weihnachten wieder vorbei ist, müssen dann diese Markierungen wieder weggemacht werden, damit das restliche Jahr die Straßenbahn auch mit den Autos wartet und die DVB einen Umlauf mehr braucht und dadurch halt 1 bis 2 Millionen mehr bezahlen muss.
Genau.
So. Und das gucken wir uns jetzt jedes Jahr an.
Genau.
Und warum? Weil einfach der im Stadtrat will, dass wenn die Autos warten, dass die Straßenbahn bitte auch warten soll.
Ja, genau. Wenn, dann sollen alle warten, weil wir müssen ja nichts beschönigen. Die Situation der PKW zur Hauptverkehrszeit ist halt schon schwierig. Also zur Hauptverkehrszeit, es staut sich ja immer bis zum Bahnhof Neustadt und teilweise sogar bis zum Albertplatz zurück, der Verkehr. Das ist leider so. Aber das Problem ist, diese 150, 200 Meter Spur, die sind nicht die Lösung. Also die machen den Verkehr jetzt nicht deutlich besser, beziehungsweise wenn die wegfallen würden, machen sie den Verkehr jetzt nicht deutlich schlechter, sondern eben wie gesagt, es sind durchschnittlich 15 bis 20 Sekunden, ne? Weil dahinter stehen die Autos eh alle einspurig im Stau, die tun sich dann einfach nur auf dann 2 Spuren im Stau aufteilen, weil die Leute stehen ja nicht auf den Spuren, sondern sie stehen vor den Ampeln und die Ampelphasen, die ändern sich ja nicht dadurch, ob man jetzt mal 150, 200 Meter eine Spur mehr hat oder eine Spur weniger hat. Deswegen, ja. Weil davor ist es einspurig und dann im Kreuzungsbereich ist es ja auch sowieso, dass man eine Spur zum Geradeausfahren hat und eine Spur zum Rechtsabbiegen hat. Das heißt, man muss sich eh dann aufteilen, ob man auf die eine Spur zum Geradeausfahren oder auf die andere Spur zum Rechtsabbiegen will. Das heißt, dieser ganz kurze 150 Meter Abschnitt mit 2 Kfz-Spuren bringt halt keinen Vorteil, weil die Autos nicht dauerhaft 2-spurig nebeneinander herfahren können oder irgendwas. Also, ja.
Hier ist ja jetzt auch die Klammer wieder hoch zur Carola-Brücke. Ne? Logik und Ratio und Nachdenken hat nichts mit Stadtpolitik zu tun. Wenn denn die Mehrheit im Stadtrat will, dass wenn die Autos im Stau stehen, die Straßenbahn auch im Stau stehen soll, und ich bezweifle deine 2 Minuten, also zumindest wenn ich da drüber fahre zu Schusszeiten, da steht man da gerne schon mal 10 Minuten und wartet mit der Straßenbahn. Ich habe schon genügend Termine verpasst, deswegen.
Ich auch.
Es ist quasi, wie unsere Linda sagte, ihr persönlicher Endgegner jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit. Und es ist einfach ein Trauerspiel. Ja, mal gucken, wie lange das weitergeht und ob wir, also mich wundert ja, dass die Weihnachten, also vor Weihnachten das abmarkieren, weil in der Logik der Autofetischisten müsste man ja gerade Weihnachten sagen, dann müssten wir ja unbedingt noch mehr Autospuren haben, weil wir haben ja mehr Autos. So. Aber was soll's. Also das wird noch weitergehen. Wahrscheinlich wird es auch wieder neue Anläufe geben, das umzuändern. Und dann werden wir im Stadtrat uns so lange hin und her die Argumente gegen den Kopf werfen, bis dann irgendwann mal es endlich gut ist, hoffe ich.
Naja, aber das ist halt so ein Fall von jährlich grüßt das Murmeltier. Also ja, man wird das eigentlich einfach, das jedes Jahr wieder auf den Tisch.
Ja, Kopftisch, wie kann man nur so einen Blödsinn machen? Naja. Man nennt es Ideologie, ne?
Ja.
Die Ideologie der Autofetischisten, die halt denken, wenn ich jetzt mit 80 Spuren vor einer einspurigen Ampel warte, dann geht's schneller.
Aber am Ende steht man im gleichen Stau.
Ja. So. Nein. Gott sei Dank zwingen sie nicht die Menschen zu Fuß so langsam zu gehen wie die Autos, weil das wäre ja dann doch schlimmer.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also wenn ich dort schon lang gelaufen bin, also ich habe dort Hauptverkehrs halt auch schon geschafft, die Autos zu Fuß zu überholen tatsächlich.
Ja. Also, das schafft man da eigentlich öfter. Sowieso.
Ich würde sagen, springen wir weiter zu einer Brücke ohne Autos.
Ja, die Augustusbrücke. Die wurde ja saniert. Wann waren die fertig? So vor 5-6 Jahren ungefähr.
Ja.
Und jetzt ist sie ja weitestgehend autofrei und funktioniert ja so eigentlich ganz gut. Wobei man sich ja auch fragen kann, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad von der Neustädter Seite da aus rüberfahre, wie soll ich dann unter dieses Georgentor kommen? Ich muss da ja in der Kurve weiterhin irgendwie so schräg über die Schienen. Und dann durch diese Poller fahren, da frage ich mich immer, wer hat sich das ausgedacht? Aber unabhängig davon wollen wir jetzt gar nicht so viel an der Augustusbrücke rummäkeln. Aber ich wollte mal kurz über diese Fernwärmeleitung, die da drüber liegt, nochmal sprechen, weil mir das schon ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Als die
also
Corona
ich möchte ganz kurz anmerken, ja? Zu Weihnachten waren sie ja schön durch die 2 oder 3 Herrnhuter Sterne, die dranhingen.
Ja, das stimmt. Das hat auch mein Herz erwärmt, dass da die Sachsenenergie Herrnhuter Sterne dran gehangen hat. Das fand ich also sehr schön. Aber unabhängig davon ist ja die Carola-Brücke eingestürzt und dann kam relativ schnell die Sachsenenergie bei uns im Bauausschuss vorbei und hat darum gebeten, doch notfallmäßig die Fernwärmeleitung mal für einen Winter über die Augustusbrücke führen zu dürfen, weil nämlich die Neustadt wird unter anderem durch diese Leitung mit Wärme versorgt. Und wenn diese Leitung nicht da ist, dann hat die ganze Neustadt halt nur eine Zuführung von Norden, A, und B, wenn sozusagen, wenn der was passiert, der zweiten Leitung, dann gäbe es überhaupt keine Wärme mehr. Und B ist halt in kalten Wintertagen eine Leitung auch nicht genug. Also man braucht diese Leitung über die Elbe, um die Neustadt warm zu bekommen. Dann hat der Bauausschuss natürlich gesagt, ja klar, logisch, Einsturz Corona-Brücke, der hat keiner gewusst. Und oh Gott, ja, mach das mal. Natürlich dürft ihr das einen Winter lang. So, dann ging der Winter vorbei, dann wurde aus dem Winter Frühjahr und dann hat man sich gefragt, was ist eigentlich? Und dann irgendwann kam die Sachsenenergie wieder in den Bauausschuss und hat gesagt, das Ding ist jetzt da, wir lassen es jetzt liegen, bis die neue Carola-Brücke da ist. So. Und es gab einen riesen Aufschrei, aber was soll man machen? Ja, man könnte natürlich eine eigene Unterführung unter der Elbe für die Fernwärme machen. Das heißt im Fachjargon Düker, kommt von Tauchen, also so Dive, und würde dann halt unter der Elbe durchführen. Aber das soll dann angeblich 20.000 Trilliarden Euro kosten. Ist unendlich teuer und geht nicht. So. Wir haben jetzt also die Situation, eine eigene Leitung will die Sachsenenergie nicht machen. Ist mittlerweile auch fast verständlich, würde ich sagen, wenn die Brücke absehbar, also sollten wir im Sommer beschließen, wir bauen jetzt die neue Carola-Brücke und Bauzeit ist 3,5 Jahre oder 4, dann dauert es ja nun wirklich nicht mehr so lange, bis die Fernwärme dann über die neue Carola-Brücke laufen kann. Ich finde es weiterhin jedoch sehr, sehr unschön, dass die Augustusbrücke jetzt für weitere Jahre einseitig quasi für den Fußverkehr gesperrt ist. Und ich frage mich bis heute, warum die Sachsenenergie nicht wenigstens irgendwie Sondernutzungsgebühr, Miete, irgendwas dafür bezahlt. Ne? So, und ich frage mich auch, warum diese Leitung nicht einfach neben der Brücke laufen kann. Warum kann man die nicht außen an das Geländer dran flanschen? So. Also nicht an das Geländer, aber an die Brücke. So, das sind alles Sachen, die verstehe ich nicht so ganz. Aber ich werde da weiterhin im Bauausschuss nachfragen und wenn sich da was Neues ergibt, sage ich Bescheid. Und so viel zur Augustusbrücke.
Ja, wobei ich wollte auch vorhin einhaken und sagen, ich hatte irgendwas davon gehört, dass es ja irgendwie hieß, so, wir machen das jetzt für ein Jahr Und nächstes Jahr bauen wir dann einen Düker unter der Elbe, da wo ungefähr jetzt die Carola-Brücke ist. Und weil das jetzt ausgefallen ist, hat man gesagt, so ja, okay, zu teuer, lassen wir doch stehen. Also ein Düker war ja wirklich mal im Gespräch gewesen. Ne?
Ja, aber es hinterfragt auch niemand. Also angeblich soll, also in echten Zahlen, soll so ein Düker 25 Millionen Euro kosten. Glaube ich nicht so ganz, aber vielleicht stimmt das ja auch. Man muss das ja aber auch ins Verhältnis setzen zu dem, was die Sachsenenergie dann mit der Wärme in der Neustadt verdient. Hm. So. Und da hat die Sachsenenergie sich bisher beharrlich geweigert, diese Zahlen herauszugeben. Sagt irgendwie hier Betriebsgeheimnis oder was weiß ich was. Weil wenn die Sachsenenergie, ich sage jetzt mal pro Jahr 100 Millionen, ich sage einfach nur eine Zahl, verdienen würde an der Wärme in Neustadt. Das sind 20 Millionen, ja nicht viel. Wenn die aber quasi plus minus null rausgeht in der Neustadt, dann wären 20 Millionen schon sehr viel. Nur diesen Vergleich, wie viel ist 20 Millionen verglichen mit dem Nutzen dann davon, der wurde nie irgendwie benannt. Aber so ist es halt, wenn man alleine da steht und das im Bauausschuss rumbrüllt und es kommt einem niemand zur Hilfe, also jetzt hier von anderen Parteien, dann ist man auch relativ, wird man dann schnell, ich würde mal sagen, so ausgeschwiegen. Ne? Dann fragt nach und kriegt keine Antwort, dann fragt man nochmal nach, kriegt keine Antwort, fragt man nochmal nach, kriegt keine Antwort und irgendwann wird es einem dann zu lächerlich und dann hört man auf. Hm. Und wenn dann keiner mitmacht, also so, das ist halt so eine Standarddynamik im Bauausschuss. Wenn dann 2, 3, 4 Leute die gleiche Frage stellen, ja, dann fängt sich sozusagen eine Verwaltung und eine Sachsenenergie, dann fangen die an, sich zu bewegen. Ne? So, dann kann man auch was erreichen. Aber alleine schaffst du es halt nicht. Und leider war ich im Bauausschuss auch alleine gewesen. Hat mir keiner geholfen bei dieser Frage. So, deswegen ärgere ich mich über diese Fernwärmeleitung weiterhin. Und freue mich trotzdem über den Herrn Hutter Stern zur Weihnachtszeit.
Ja.
Und wenigstens haben wir es in der Neustadt schön warm.
Das ist auch nochmal wichtig, weil ich sag mal so, man kann es ja verstehen, weil ohne Fernwärme in der Neustadt ist ungemütlich im Winter. Na gut, machen wir noch den krönenden Abschluss. Brücke 7 von 7.
Ja. Brücke 7 von 7. Ja. Waldschlösschenbrücke. Ja. Sie ist endlich legal. Oh Gott, dass ich das noch erleben darf.
Und trotzdem kein UNESCO-Weltkulturerbe.
Ja, das ist, mein Gott, das ist ja schon ewig her. Ich habe auch mitgekämpft damals für den Welterbetitel. Hat ja alles nichts genutzt. Diese Stadt ist ja die einzige, neben den Taliban in Afghanistan, die es geschafft haben, Welterbe wegzuwerfen. Kann man in Wikipedia nachlesen.
Finde ich auch super, in einem Satz mit der Taliban dann zu stehen bei den Achievements.
Ja, die haben ja diese Hindu- oder Buddha-Skulpturen gesprengt. So, und wir haben halt eine Waldschlösschenbrücke gebaut und dann ist uns der Titel abhanden gekommen oder weggenommen worden. Und zwar bewusst, das war das Ziel damals von FDP, CDU. Die wollten das und haben es auch geschafft. So. Sodass wir also als Touristenstadt jetzt nicht von all diesen ganzen japanischen und chinesischen Touristen beglückt werden, die halt einen Haufen Geld hier lassen. Und ja, ist halt so, da fahren die halt weiterhin woanders hin. Und sei es so, das ist nicht unser Punkt heute. Und der Punkt ist, dass sie jetzt endlich legal ist. Und dieser Schwebezustand, sie war ja ein Schwarzbau bis vor 3 Monaten. Dieser Schwebezustand hat jegliche Aktivität der Stadt in und um die Waldschlösschenbrücke gestoppt. Also die Stadtverwaltung hat alle Ideen zur Waldschlösschenbrücke gestoppt und oder nicht verfolgt. Und wir Piraten haben ja zumindest mal 2 Ideen. Nämlich die eine ist auch uralt, ist schon älter als die Piraten überhaupt alt sind, ist den Radweg dort, den Elbe-Radweg, zu verbreitern oder einen zweiten zu bauen, weil das ist ja nicht nur ein Radweg, das ist der Elbe Rad- und Wanderweg. Also da sind Fußgänger, Kinder, Hunde, Menschen mit Kinderwagen und auch Fahrräder. Und ja, dieser Weg müsste dringend verbreitert werden, weil wer die Situation kennt im Sommer dort, das kann man schon fast als ja, Stau, zähfließender Verkehr, Stau bezeichnen. Und ist unter anderem auch gefährlich, weil andauernd werden irgendwelche Omas von Fahrradfahrern umgefahren oder Fahrradfahrer fallen über Hunde, die von links und rechts reinlaufen. Vielen Verletzten. Also das müsste angegangen werden. Und dann, die Piraten haben ja schon vor einigen Jahren die Idee reingeworfen, unter der Waldschützchenbrücke oder allen Brücken, aber unter anderem der Waldschützchenbrücke, das wäre ideal für sowas wie ein Skaterpark, Graffiti-Wand, Boulder-Anlage, also als Freizeitfläche das zu benutzen. Es ist dann überdacht durch die Brücke. Man kann also auch im Regen da schön sein. Man kann aber auch 3 Meter aus der Brücke rausgehen. Dann steht man in der Sonne. Man kann dort chillen. Man kann das Ganze nutzen. Und das könnte jetzt sozusagen, ja, also bis es Realität wird, dauert noch eine Weile. Aber wir haben ja, also ich habe ja eine Anfrage gestellt und auch mal irgendwie ein bisschen Presse gemacht damit und habe auch angefangen, Kolleginnen hier aus dem Stadtrat mal von der Idee zu erzählen. Also da könnte sich jetzt in den nächsten Jahren was bewegen. So. Und wenn ihr rein zufällig ein Verein seid, der sich mit Skaten beschäftigt oder Bouldern und Lust habt, eine Außenanlage da vielleicht zu machen, da können wir ja mal quatschen, ob wir das nicht irgendwie gemeinsam eintüten können.
Ja, wobei ich auch sagen muss, vor allem auf der Altstädter Seite ist da ja ein großes, leeres, totes Areal rund um diesen Brückenpfeiler. Also da ist so viel Gestaltungsspielraum, vor allem auf Altstädter Seite. Auf Neustädter ist ja ein bisschen beengter wegen der Tunnelsituation und allem drum und dran. Aber grundsätzlich kann man da schon viel anfangen.
Ja, du hast also eine überdachte Fläche, eine ebene Wiese, wo im Sommer sowieso die Menschen drauf sitzen. Also ja. Die Stadt ist zum Benutzen da, das ist unser Motto. So, und die Fläche schreit danach, dass man damit was macht.
Da liegt so viel ungenutztes Todespotenzial. Ich weiß nicht, kannst du noch ganz kurz einen Abriss vielleicht geben, wieso die eigentlich Schwarzbau war?
Das kriege ich jetzt ad hoc juristisch sauber nicht hin, aber in all den ganzen, also die Waldschlösschenbrücke musste ja gebaut werden, weil es war ja ein Politikum geworden, so ähnlich wie die Königsbrücke jetzt leider auch gebaut wird. Und im Zuge dessen hat man wohl, ich glaube, bei der Umweltprüfung geschlampt. Also entweder hat man die falsch gemacht oder gar nicht gemacht und hat dann quasi einfach angefangen zu bauen. Und das wurde dann angemahnt und dann wurde auch festgestellt, dass es ein Schwarzbau ist. Dann stand sie aber nun mal. Ne? So, okay. Die hat damals 200 Millionen gekostet und 200 Millionen Brückenzug, den reißt du dann auch nicht weg, nur weil er halt irgendwie formal ein Schwarzbau ist. Und das Gericht hat dann der Stadt die Möglichkeit eingeräumt, die, ja, also die Papiere sauber zu machen, also sozusagen das nachzuholen. Und okay, dieses also Nachholen hat jetzt irgendwie von 2008 bis 2026 gedauert.
Ja. Okay, also es ging ja um fehlende bzw. nicht richtig gemachte Unterlagen, die jetzt nachgereicht werden mussten.
So, und eine Auswirkung ist halt, dass wir im Sommer da Tempo 30 haben, wegen der Hufeisennase.
Genau,
und, nachts immer, ja. Nachts, damit halt sozusagen mögliche Fledermäuse dort nicht an die Windschutzscheibe kommen oder unters Auto geraten. Und also jetzt ist es halt offiziell kein Schwarzbau mehr und jetzt kann die Stadt auch wieder drüber nachdenken. Und wenn ich sage, die Stadt kann drüber nachdenken, heißt auch die Parteien, die Fraktionen können jetzt wieder Anträge stellen. So, und ich denke jetzt auch ziemlich drüber nach, wird nicht morgen sein, aber halt einen Antrag in Richtung Waldschlösschenbrücke mal zu stellen.
Wäre ich auf jeden Fall dafür.
Ja. Erinnere mich mal dran. Ich habe so eine leichte Tendenz, das dann zu vergessen. Aber jetzt im Sommer wäre zum Beispiel in der Sommerpause wäre ein schöner Zeitpunkt, einen Antrag zur Waldschlösschenbrücke mal einzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, haben wir da noch einen recht positiven Abschluss gefunden, würde ich sagen. Mit einer
sieben
zukunftsweisenden Vision.
Unendlicher Zeit. Bin mal gespannt. Falls ihr das mal jetzt hört, schreibt mal irgendwo hin, dass ihr tatsächlich diesen langen, sehr technischen Podcast durchgehört habt. So. Schreibt doch mal gerne, ob euch das gefallen hat oder ob die Laberei einfach zu viel war und man gerne eine Zusammenfassung hätte in 5 Minuten. Aber mir hat es Spaß gemacht.
Mir auch auf jeden Fall.
Also, und hat man ja am Anfang gesagt, mit dir habe ich immer echt einen Sparringspartner. Da macht es Spaß, diese Fachsachen so auch in der Tiefe zu diskutieren.
Ja, ich teile das gerne auch immer so zurück.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, ja, Schatz, dann.
Ich mag dich.
Würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zur regulären Folge. Und bis dahin, macht's gut.
Ja, immer unter der Brücke und über der Brücke. Habt Spaß.
Ja. Tschüss.
Stopp, Polizeigewalt, bedingungsloses Grundeinkommen.
Erwerben Sie dich überwachen.
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser dienen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.